Ja, 11 Uhr. Lasst mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian. Ich sitze gerade hier in Osnabrück und ich bin ein Teil von Japola. Japola ist eine Firma, die Podcast produziert. Wir machen das seit 2020 im Rahmen einer Firma. Ich persönlich bin Podcaster seit 2018. Habe einen Pflegepodcast quasi gegründet und habe da Blut geleckt und habe dann meinen Job verlassen und mache das jetzt sozusagen weiter. Und wir haben einige Kunden, die wir quasi von Anfang an so ein bisschen an die Hand nehmen müssen, und irgendwie ist dabei rausgekommen, die haben irgendwie Probleme, irgendwie anzufangen. Wo geht's eigentlich los? Alle reden über Podcasts, alle wollen irgendwie was machen, aber wie geht man das Ganze jetzt an? Und ich habe mir gedacht, okay, dann lass uns das doch einfach mal Schritt für Schritt irgendwie durchgehen, wie man da so anfangen kann. Und damit wir erstmal so ein kleines Grundverständnis davon bekommen, was Podcasts eigentlich sind, mache ich einen ganz kurzen Abriss. Nicht die Geschichte, weil dazu gibt es nachher um 14 Uhr tatsächlich auch nochmal eine Session mit dem Michael Gret, der nochmal auf die Geschichte eingeht. Das will ich jetzt hier gar nicht machen, was sicherlich ganz gut wäre für das Verständnis, aber das müssen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die ruhig einfach währenddessen, damit es ein bisschen interaktiver wird. Und ich glaube, das tut der Session dann auch keinen Abbruch. Dann lasst uns einfach mal eintauchen in den Podcast-Dschungel. Also ich habe gesagt, wir fangen mal von vorne an. Was ist eigentlich ein Podcast? Podcast ist eigentlich erstmal von der Wortkreation eine Zusammensetzung aus iPod und Broadcasting. Und iPod deswegen, weil 2005 quasi auch der iPod kam und damit auch die Podcasts. Und das ist ein sehr altes Medium, wenn man so will, und ist eigentlich dann auch aus dieser ganzen Bloggeschichte so ein bisschen hervorgegangen. Und grundsätzlich, wenn man beschreiben möchte, was ein Podcast eigentlich so ist, dann würde man sagen, okay, das ist irgendwie eine Audio- oder Radiosendung, die, und das ist ganz wichtig, zeitsouverän konsumiert werden kann. Also ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwie einen Sendeplan haben zu müssen oder so, zu einer bestimmten Zeit ich kann das machen, was ich möchte. Und das Tolle daran ist, dass sie eben abonnierbar sind. Dafür ist ein Feed erforderlich, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Das bedeutet, ich bekomme durch das Abonnieren immer die Möglichkeit, mich auf verschiedene Wege informieren zu lassen, dass eine neue Folge vorhanden ist. Und grundsätzlich kann ein Podcast, wenn man ihn als Audio-Podcast versteht, auch noch andere Medien mit einbinden. Also zum Beispiel können Links und Bilder mit eingebunden werden. Und mittlerweile kann man eben auch mit Kapitelmarken sehr gut arbeiten oder eben auch weiterführende Informationen in Form von Shownotes mit bereitstellen. Und ich habe gesagt, man braucht eigentlich ein Feed. Und der echte Podcast ist tatsächlich auf Basis eines sogenannten RSS-Feeds. Der ist erstmal notwendig, um so einen Podcast überhaupt abonnieren zu können. Und das ist eigentlich im Grunde genommen nur so eine kleine Datei. Und dort stehen Metadaten drin, die in der Audiodatei dann quasi enthalten sind. Und das ist aber auch wichtig, um sich überhaupt listen zu lassen. Das heißt, wenn man einen Podcast startet, muss einem bewusst sein, man braucht auf jeden Fall so einen Feed, um überhaupt bei beispielsweise auf Plattformen oder Verzeichnissen, ich will jetzt hier mal zwei nennen, Apple Podcasts oder Spotify, sich listen zu lassen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, da kommen wir nachher aber nochmal zu, wenn es um die Distribution geht. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt? Also irgendwann hat man halt gemerkt, naja, so Podcasts funktionieren irgendwie anders, beispielsweise als Video oder als Radio. Sie sind nämlich tatsächlich ein sehr persönliches Medium. Wenn wir Kopfhörer aufsetzen, dann wollen wir, dass die Menschen ganz nah an uns dran sind und die sind sozusagen in unseren Ohren. Das heißt, die Personen, die dort sprechen, werden plötzlich zu Persönlichkeiten. Und das befähigt Hörende tatsächlich auch an Themen mitzudiskutieren. Es machen sich Diskursräume auf und ist deswegen auch ein relativ diskussionsfreundliches Medium. Sie kennen wahrscheinlich alle den Podcast Lage der Nation. Die haben mittlerweile ein ganzes Forum, wo man sich über die Inhalte austauschen kann. Und das Tolle, was ich finde, was Podcasts mitgeben, ist die Kommentarkultur. Ich habe es wenig erlebt, dass es sowas gibt wie Trolle, sondern es ist tatsächlich eine Kultur, wo man sich auf Augenhöhe begegnen kann und Dinge auch ansprechen kann. Und das Tolle an Podcasts sind eben, dass sie in das tägliche Leben eingebaut werden können. Ich glaube, das ist so der größte Vorteil. Ich brauche irgendwie ein Endgerät, was mittlerweile so in jeder Hosentasche drin ist, aber ich muss da nie drauf gucken, sondern ich kann einfach hören. Und diese parallele Nutzung macht den Podcast wahrscheinlich so populär. Also ob ich morgens zur Arbeit fahre oder beim Kochen oder beim Bügeln, es funktioniert eben immer. Und Podcasts können Communities aufbauen. Und das ist das Tolle, dass umso nischiger ein Podcast ist, desto besser kann es teilweise sein, weil man eben so eine eigene Informationsblase, das Wort ist ein bisschen negativ konnotiert, aber im Grunde genommen ist es das eigentlich gar nicht, aufbauen kann. Man kann auch eine komplett eigene Medienpräsenz schaffen mit einem Podcast. Wenn man sich zum Beispiel seine eigene, in Anführungsstrichen, ARD zusammenbaut und sagt, das sind alles meine Formate, und das ist sozusagen jetzt die Präsenz, mit der ich an den Start gehe und die Bevölkerung oder alle Hörenden bereichern möchte. Sie können aber auch additiv zu Printmedien agieren. Ich sage immer, Podcasts sind eigentlich ein Medium, was als Instrument zur Wissensvermittlung eingesetzt werden kann. Also wir bei Japola beschränken uns tatsächlich auch auf die Produktion von Podcasts, die der Wissensvermittlung dienlich sind. Wir machen eigentlich keine Laber-Podcasts, wenn man das mal so sagen kann, sondern bei uns geht es tatsächlich immer darum, einen Mehrwert auch zu schaffen, der nicht unbedingt der Unterhaltung entspringt sozusagen. Ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel die Zeitverbrechen. Sie kennen wahrscheinlich die Zeitschrift. Die ist damals gefloppt, als man die rausgebracht hat. Und dann hat man sich in dem Verlag gedacht, was machen wir jetzt? Und dann wurde der Podcast gestartet. Und der läuft bis heute wie geschnitten Brot. Und hier ist ein sehr gutes Beispiel, wie ein Podcast ein Printmedium ergänzen kann. Das Printmedium gibt's halt trotzdem, weil sie damit wahrscheinlich auch andere Zielgruppen nochmal ansprechen. Aber grundsätzlich funktioniert offenbar jetzt beides. Man kann wunderbar Nischen bedienen. Es gibt immer wieder Themen, wo es nur eine ganz, ganz kleine Community gibt, die sich aber über bestimmte Dinge einfach Gedanken machen. Und mit einem Podcast kann man das einfach machen. Weil eben auch hier ein Raum geschaffen wird, um Meinungen auszutauschen oder eben auch Argumente auszutauschen. Und das Ganze kann man beispielsweise in Solo-Podcasts machen. Also ich spreche alleine vor mich hin. Das funktioniert. Das macht Jürgen Schaar beispielsweise. Das macht aber auch oder hat Sascha Lobo gemacht. Mittlerweile macht er jetzt einen neuen Podcast mit seiner Frau zusammen. Er hat aber auch lange Zeit, zwar einer der besten Solo-Podcasts, die es so gibt. Also man denkt immer, da redet einer vor sich hin. Nee, wenn man ein Konzept hat, kann das sehr gut funktionieren. Es gibt Interview-Podcasts, wo so Frage-Antwort-Geschichten gemacht werden, aber es gibt eben auch Dialog-Podcasts, wie beispielsweise, jetzt habe ich schon mal erwähnt, wie Lage der Nation, wo man dialogisch an Themen sich abarbeitet. Dann gibt es die Laber-Podcasts, wenn man so will. Ich glaube, der größte ist wahrscheinlich Fest und Flauschig, sicherlich auch Gemischtes Hack, die eigentlich, ja, würde ich mal meinen, eher zur Unterhaltung dienen, die aber trotzdem ein eigenes Genre sind, weil sie gar nicht einfach zu machen sind. Also man muss auch wissen, wie man labert. So, das ist nicht einfach. Und dann gibt es beispielsweise auch Features, wo beispielsweise Cui Bono Podcast zum Beispiel ist ein Feature. Ist kein neues Genre. Das Radio macht das seit Jahren. Bei Podcast funktioniert es offenbar relativ gut. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu der Frage, die, wenn Sie jetzt einen Podcast machen wollen, wie starte ich das alles, an der Sie erstmal stehen? Und da möchte ich Ihnen einiges mit an die Hand geben. Und zwar ist es wichtig, sich erstmal über die Intention Gedanken zu machen. Warum wollen Sie eigentlich einen Podcast machen? Und eignet sich das Medium überhaupt? Also gibt es nicht vielleicht viel bessere Wege, um das, was Sie tun oder sagen wollen oder mitteilen wollen, kann man das nicht vielleicht in einem Newsletter viel besser machen? Das heißt, Sie müssen auch schauen, für wen ist das eigentlich? Wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich ansprechen? Und wenn Sie beispielsweise als Zielgruppe die ältere Bevölkerung haben, dann würde sich ein Podcast wahrscheinlich eher nicht eignen. Das bedeutet, dass Sie sich die Warum-Frage erstmal klar werden müssen. Und was Sie dann brauchen, ist eine Konzeption. Wir haben in den Verzeichnissen der Podcasts in den Podcast-Verzeichnissen ganz viele Dateileichen. Sprich, da sind irgendwelche Podcasts gestartet worden, weil man der Meinung war, ich starte jetzt einen Podcast. Aber es fehlte ein Konzept und nach ungefähr 5 bis 10 Folgen hat man dann keine Lust mehr, weil man sich entweder wiederholt, weil man sich selber auf den Sack geht oder weil einfach niemand zuhört, weil man irgendwie vergessen hat, das Ganze irgendwie gut in die Distribution zu bringen und dann langweilt man sich. Und wenn man das wirklich ernsthaft vorhat, und ich gehe davon aus, dass wenn Firmen sich dafür entscheiden, das zu tun, dass sie ja dann auch nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das soll natürlich entsprechend gut angelegt sein. Und was man sich dann eben auch fragen muss, wenn ich einen Podcast machen möchte und ich habe ein Konzept dazu, taugt das überhaupt für Audio? Also habe ich hier nicht vielleicht Inhalte, wozu ich Bilder brauche? Und reichen Bilder, wenn ich die jetzt als Kapitelbilder beispielsweise einbinde, oder muss es ein Bewegtbild sein? Also muss es hier Video sein? Das ist immer so die Frage, die man sich eben auch stellen muss. Und auch die Frage, wie viele Folgen kann ich überhaupt machen? Also häufig hat man eine Idee und geht dann das Thema dann durch und denkt so, aber auf mehr als 3 komme ich gar nicht. Und dann ist die Frage, will man den Aufwand machen? Oder kann man das Thema vielleicht nochmal drehen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich auch gucken, gibt es denn eigentlich schon was? Also wenn es das schon gibt, und das ist heutzutage, ich würde mal nicht unbedingt meine Hand dafür ins Feuer halten, aber es gibt eine Latte an Themen, die es einfach schon gibt. Und die Frage ist jetzt, reicht das nicht? Also muss ich noch einen Podcast machen, obwohl es den doch schon gibt? Was kann ich vielleicht anders machen? Muss ich vielleicht einen anderen Blickwinkel einnehmen? Wie machen die das? Haben die das vielleicht als Interview-Podcast aufgezogen? Und ich will das eher als Feature machen? Das ist auch eine Frage, die man sich mitstellen muss. Und man muss auch natürlich die Frage der Ressourcen klären. Das ist egal, ob Sie das als Firma machen, das ist egal, ob Sie das als Privatperson machen. Ein Podcast zu starten ist eine Ressourcenfrage und die ist nicht unerheblich, weil es extrem viel Zeit kostet. Sie haben die Planung für den Podcast, also für die einzelnen Folgen, die Vorbereitungszeit. Sie haben die Aufnahmezeit, Sie haben eventuelle Reisezeit, Sie haben die ganze Nachbearbeitung und dann die Distribution. Ich selber mache einen Podcast, der ungefähr, also jede Folge geht so ungefähr 90 Minuten. Ich bin mit jedem Podcast ungefähr 12 Stunden beschäftigt. Alleine. Und das ist nicht unerheblich. Ich muss mir überlegen, kann ich ein Studio einrichten oder möchte ich einen Raum haben, wo ich Aufnahmen mache? Kommen die Gäste zu mir, mit denen ich sprechen möchte? Kann ich sie vielleicht nicht auch per Fernschalte einladen? Reicht mir dann die Qualität? Und habe ich überhaupt die nötigen Mittel, um eine Post-Production zu machen? Oder muss ich da an irgendwelche Dienstleister oder Dienstleisterinnen herantreten? Das sind alles Fragen, die man sich vorab fragen muss. Und die erste Frage, die mir immer gestellt wird, ja Christian, wie lang muss ein Podcast eigentlich sein? Es gibt Podcasts, die sind extrem kurz. Es gibt einen Podcast, der heißt Das tägliche Wort. Da spricht irgendjemand ein Wort und dann war's das. Wahrscheinlich eher unbrauchbar. Dann gibt es so kurze. Diese Wissensnacks kennen Sie vielleicht, Evidenzgeschichten sind so 10 Minuten, 15 Minuten. Dann gibt es die gründlichen, die dann so in Richtung 90 Minuten, 2 Stunden gehen. Oder auch mal eine Stunde, das ist unterschiedlich, aber so in dieser Breite bewegen die sich, wie beispielsweise Lage der Nation. Und dann gibt es eben auch so Dinge wie methodisch inkorrekt, die dann so 3-4 Stunden gehen. Und wenn man sich das anguckt, dann würde jeder Berater, Beraterin davon abraten und sagen, nein, bloß nicht länger als eine Stunde. Wenn man sich sämtliche Regeln anschaut, wonach man Podcast gestalten sollte, dann würde methodisch inkorrekt niemals in den Charts stehen. Aber trotzdem sind sie oben. Das gleiche übrigens mit Alles gesagt. Alles gesagt hat Podcasts, die gehen bis zu 8 Stunden. Und trotzdem sind sie in den Charts immer oben. Sie werden also gehört. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, warum ist das so? Also warum ist die Länge hier offenbar kein ausschlaggebendes Kriterium? Sie müssen für Ihr Konzept, für Ihren Podcast, den Sie starten wollen, die richtige Länge erstmal finden. Und dazu gibt es folgende Fragen. Welcher Inhalt soll denn eigentlich vermittelt werden? Also was wollen Sie eigentlich sagen und welchen Anspruch haben Sie an sich selbst und an das, was gesagt werden soll? Reicht es Ihnen, an der Oberfläche zu kratzen oder wollen Sie wirklich tiefe Einblicke geben, detaillierte Einblicke in die verschiedenen Themen geben? Was für einen Gast haben Sie? Hat der überhaupt Zeit? Also hat er eine 30-Minuten-Slot für sie eingerichtet? Nimmt er sich irgendwie 3 Stunden Zeit, um das alles aufzunehmen? Wie ist er vorbereitet? Das sind alles solche Sachen, die Einfluss auf die Länge haben. Und sie müssen die Zielgruppe beurteilen. Ist die Zielgruppe eher bereit, viel Aufmerksamkeit darin zu verschwenden, also verschwenden in Anführungszeichen, oder wollen sie das eher nicht? Also wenn sie einen Laber-Podcast machen als Beispiel, dann ist es wahrscheinlich etwas anderes, als wenn sie Wissensvermittlung betreiben wollen. Also wo sie tatsächlich vielleicht auch themengetrieben sind, wo sie verschiedene Themen ansprechen. Beispielsweise stellen sie sich vor, sie machen einen Podcast über die Klimaveränderung und sie machen was über die Schließung von Atomkraftwerken. Dann könnte das eventuell mehr Leute zum Hören anregen als irgendwelche Projekte, wo man Dächer begrünt als Beispiel. Das heißt, es kann eben auch themenabhängig sein, wie lange so ein Podcast ist und wie die Zielgruppe darauf reagiert. Und es ist natürlich auch wieder eine Ressourcenfrage bei Ihnen. Also wie viel Zeit können Sie denn überhaupt selbst aufbringen? Wenn Sie von Ihrer Firma beispielsweise beauftragt werden, einen Podcast zu machen, dann haben Sie ja auch nur begrenzte Zeit, um das zu tun. Vielleicht haben Sie nebenbei noch andere Dinge zu tun. Und es ist, wie gesagt, mit der Aufnahme an sich eben auch nicht getan. Und was man aber sagen muss, und das will ich nochmal ganz klar betonen, ist, man muss die Zeitsouveränität betrachten. Podcatcher haben einen Pause-Button oder einen Stop-Button. So, das ist alles möglich. Und man kann quasi einfach auf Pause drücken, wenn man das nicht will, und man kann später weiterhören. Das ist also ein eklatanter Vorteil zum Radio, also zum Rundfunk. Nur weil ein Podcast 1 Stunde lang dauert, bedeutet das nicht, dass sie weniger Hörende haben, sondern vielleicht ist der Arbeitsweg nur 1/2 Stunde lang, aber auf dem Rückweg wird eben weitergehört. Und es gibt Personen, die sagen, das ist mir gar nicht tief genug, geht es nicht noch etwas länger. Also von daher ist die Frage, an wen richten Sie das? Und in der Podcast-Kultur habe ich das Gefühl, geht es auch eher darum zu sagen, also abzuwägen zwischen Quantität und Qualität. Mittlerweile können Sie Podcasts hören, da können Sie Bosse beim Kochen zuhören. Das kann man machen. Ob man das als Zeitverschwendung empfindet oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Frage ist ja, welchen Mehrwert wollen Sie mitgeben? Und wenn Sie sagen, wir wollen Wissensvermittlung machen, dann liegt Ihr Mehrwert darin, das Wissen entsprechend so aufzubereiten und mitzuteilen, dass die Menschen, die das hören, am Ende sagen, cool, ich habe wieder was gelernt. Und hier ist eben die Frage, wie viel Zeit braucht das? Und welche Gründlichkeit braucht es? Und aus meiner Sicht bestimmt der Inhalt immer die Länge, nicht andersrum. Gibt es hier eigentlich Fragen? Ich monologisiere so vor mich hin. Nein. Okay.
Erstmal nicht, danke.
Okay. Dann haben wir das mit dem Konzept jetzt vielleicht schon mal so ein Stück weit geklärt. Dann kommen wir mal zur Aufnahme. Und hier muss man sich die Frage stellen, welche Audioqualität will ich eigentlich haben? Und das ist ein springender Punkt, der es wäre früher, was heißt früher, vor 2 Jahren wahrscheinlich noch ganz anders beantwortet worden. Die technische Entwicklung ist weiter vorangeschritten und hier ist es so, dass es eben total viele Podcasts gibt, die einfach gut von der Audioqualität sind. Es wird einfach immer leichter, gute Audioqualität herzustellen. Wenn man sich jetzt also dafür entscheidet, nö, ich mache das jetzt nur mit dem Handy, weil das irgendwie so tief hängende Früchte sind und weil das am pragmatischsten ist, dann müssen Sie sich auch die Frage stellen, ob nicht über die Audioqualität tatsächlich Ihnen auch Hörende abspringen. Also welche Audioqualität möchte ich eigentlich haben und welchen Kostenfaktor zieht das natürlich nach sich? Und Sie müssen sich auch überlegen, will ich das Ganze mobil oder möchte ich lieber ein Studio einrichten? Das ist abhängig davon, welche Technik Sie am Ende verwenden. Möchten Sie viel rumreisen? Möchten Sie kleines Equipment, was in eine Tasche passt? Oder wollen Sie großes Equipment haben für ein Studio und wollen Sie die Leute zu sich einladen? Das ist dann natürlich die Frage des Budgets. So, habe ich überhaupt einen Raum dafür? Kann ich überhaupt irgendwie rumfahren? Kann ich eventuell Gästen irgendwie Honorare oder ähnliches zahlen, sofern das ein Thema ist? Und es ist natürlich auch die Frage, wie viele Teilnehmer müssen denn aufgenommen werden? Also möchten Sie Gesprächsrunden mit 3 Leuten machen, was durchaus funktioniert, dann muss die Technik wahrscheinlich anders aussehen, als wenn Sie beispielsweise nur ein Interview führen. Dann ist die Frage, müssen Fernschalten realisiert werden? Habe ich hier vielleicht das Problem mit einer Firewall oder mit einem VPN-Client? Also welche Technik hat mein Gegenüber in seinem Büro, das 200 Kilometer weit weg sein kann, von mir aus auch in Australien ist. Wie kann das umgesetzt werden, dass nach Möglichkeit diese Person auch gute Audioqualität hat, damit ich meine Standards hier sicherstellen kann. Und Sie müssen natürlich auch gucken, na, welche akustischen Eigenschaften hat eigentlich mein Raum. Wenn Ihr Büro riesengroß ist, nichts an den Wänden hat, keinen Teppich hat, dann ist es vielleicht nicht der richtige Raum, um dort überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Also müssen Sie vielleicht nochmal nach den Ressourcen schauen, was kann gemacht werden. Was natürlich auch wieder die Budgetfrage mit sich bringt. Und dann brauchen die Audioqualität wird natürlich maßgeblich dadurch bestimmt, was für ein Mikrofon Sie haben. Und hier gibt es eine Regel: Garbage in, Garbage out. Wenn Sie eine Aufnahme machen, die von der Audioqualität nicht gut ist, dann können Sie dort auch keine bessere draus machen. Das heißt, der Eingang ist entscheidend. Sie brauchen gute Mikrofone, um eine gute Audioqualität überhaupt erst hervorbringen zu können. Und da gibt es aber verschiedenste Möglichkeiten. Und ich möchte Ihnen erstmal zwei verschiedene Mikrofonarten an die Hand geben, die es in unterschiedlichsten Preiskategorien, in unterschiedlichsten Ausführungen gibt. Und zwar ist das zum Beispiel ein Kondensatormikrofon. Ein Kondensatormikrofon ist relativ empfindlich. Das heißt, wenn Sie einen großen, nackten Raum haben, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, dann nimmt das so ziemlich alles auf. Also sehr viel Hallklang haben Sie dort drin, weil es ein sehr breites Aufnahmespektrum hat. Was Sie allerdings haben, ist eine natürliche Stimmwiedergabe. Und Sie haben auch die Möglichkeit, da mit einem Nahbesprechungseffekt zu arbeiten. Wenn Sie also einen Podcast machen zur Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise, wo Sie viel mit Stimme arbeiten, viel mit Tönen, dann können Sie so ein Mikrofon sehr gut nutzen, weil Sie Ihre Stimme sehr gezielt einsetzen können. Die nehmen eben auch leise Geräusche auf, also am besten nichts auf dem Tisch haben, benötigen aber Strom. Das kann aber auch Strom eben von Ihrem Rechner sein per USB-Kabel. Sind manchmal ein bisschen teurer als dynamische Mikrofone, dazu kommen wir gleich nochmal. Und sie halten auch nur begrenzten Schalldruckstand. Also da reinzuschreien ist keine gute Idee. Trotzdem ist das halt eine Möglichkeit. Und der Punkt ist, ganz viele Leute nutzen solche Mikrofone, haben dann aber eben sehr viel Raumhall und fragen sich, warum, also woher das denn kommt. Sie hätten ja ein gutes Mikrofon. Das bringt uns jetzt zu den dynamischen Mikrofonen, die aus meiner Sicht für die Podcast-Aufnahme ein bisschen besser geeignet sind, sofern wir davon ausgehen, dass Sie ein Setup haben, wo Sie entweder alle in einem Raum sitzen, der relativ gut beschallt ist, oder alleine irgendwo sitzen und jemand zugeschaltet haben. Die haben eine etwas geringere Empfindlichkeit. Die können nicht so ein breites Spektrum aufnehmen. Das sind beispielsweise Gesangsmikrofone. Wahrscheinlich haben Sie sich schon mal gefragt, wenn Sie so Sänger oder Sängerinnen auf der Bühne sehen und dahinter die Band steht mit ihren ganzen Verstärkern und die vorne ins Mikrofon singt, warum der Krach aus den Verstärkern nicht über das Mikrofon aufgenommen wird. Weil es einfach viel zu weit weg ist. Ein Kondensatormikrofon würde das vermutlich aufnehmen und würde andauernd übersteuern. Ein dynamisches Mikrofon hat das eben nicht. In der Regel ist hier keine Stromversorgung nötig, ist aber auch nicht immer so. Manchmal braucht man dazu eine Phantomspeisung. Die sind natürlich dann entsprechend weniger anfällig gegen Rückkopplung. Deswegen nimmt man sie für den Gesang, weil sie eben auch höheren Schalldruck standhalten. Also sie haben einfach eine Kapsel drin, die höheren Schalldruck ab kann und sind ein bisschen robuster dann entsprechend auch gebaut. Und was ich aber immer empfehle, sind Headsets. Warum Headsets? Wenn Sie ein Mikrofon haben, dann brauchen Sie auch einen Mikrofonständer oder einen Mikrofonarm. Und wenn Sie sagen, ich möchte mobil unterwegs sein, dann müssen Sie das immer mitschleppen. Das wollen Sie wahrscheinlich nicht. Dazu kommt, dass Sie auch Kopfhörer brauchen. Kopfhörer wollen Sie deswegen, weil Sie ein internes Monitoring haben. Das heißt, das, was Sie sagen, wollen Sie gleichzeitig auf Ihrem Kopfhörer haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass Sie mit Kopfhörern immer genau sagen können, ob eine Störung in der Leitung ist. Sie hören das also direkt, ob jemand irgendwie übersteuert hat, den Satz nochmal sagen muss, ob jemand mit einem Löffel irgendwie umgerührt hat und das ist hörbar. Das bekommen Sie halt nur mit, wenn Sie eine volle Kontrolle über die Aufnahme haben. Und deswegen ist es bei den Headsets so, dass Sie keine oder weniger Mikrofondisziplin brauchen. der Schwanenhals ist immer in der richtigen Position. Man kann ihn auch so positionieren, dass das jeweils von der Stimme gut aufgenommen werden kann. Und sie können den Kopf bewegen. Sie können im Raum herumlaufen, wenn das Kabel lang genug ist, ohne dass sich der Ton verändert. Und das haben sie mit Mikrofonen beispielsweise nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zur Seite gucke, dann haben sie einen ganz anderen Ton. Ich spreche jetzt hier gerade die ganze Zeit in einem Mikrofon. Und wenn jemand nicht in einem Mikrofon sprechen kann, weil das nicht gewohnt ist, dann haben sie solche laut-leise Effekte die ganze Zeit. Und das ist ein bisschen nervig als Hörender. Die Positionierung geht also super schnell. Und sie haben die Kopfhörer halt immer mit dabei. Also sie müssen sich um Kopfhörer halt keine Gedanken mehr machen. Und es ist eine gewisse Präsenz. Wenn sie mit 3-4 Leuten an einem Tisch sitzen und sie hören sich alle über diese Kopfhörer, es ist einfach ein intimeres Verhältnis, würde ich mal sagen. Genau. Und was sie jetzt ins Mikrofon reinsprechen, muss ja jetzt irgendwie verarbeitet werden. Und jetzt kommt das, ja, ich würde nicht sagen Herzstück, aber schon einer der wichtigsten Komponenten in der ganzen Podcast-Aufnahme. Sie müssen sich nämlich entscheiden, wo das Signal, was Sie jetzt in das Mikrofon gegeben haben, denn jetzt hingeht. Wie soll es denn jetzt verarbeitet werden? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können das in ein Aufnahmegerät machen, da ist das Mikrofon ja gleich drin. Also Sie können eine Sprachaufnahme beispielsweise machen. Die neueren iPhones beispielsweise, wenn man die in der richtigen Position hält, machen die gar keine schlechten Aufnahmen, das muss man tatsächlich sagen. Sie können Mikrofone oder auch das Headset direkt an Rechner anschließen, mit einem USB-Anschluss beispielsweise. Dann haben Sie aber sich die Möglichkeit genommen, mit mehreren Leuten aufzunehmen. Es ist so, dass wenn Sie mehrere USB-Mikrofone an den Rechner anschließen, dass in der Regel nur eins erkannt wird. Es gibt von Rode mittlerweile Lösungen, wo man auch mit mehreren USB-Anschlüssen an den Rechner kann. Aber das ist eben nur ein Hersteller, man ist dann noch relativ festgelegt. Und es gibt dann die Möglichkeit, das per Recorder zu machen. Also sprich, Sie haben einen Audio-Recorder und dort machen Sie eine SD-Karte rein und der speichert dann direkt auf dieser Speicherkarte, wenn Sie sprechen, mit verschiedenen Eingängen. Also es gibt beispielsweise das Zoom H6 als Beispiel. Damit haben Sie die Möglichkeit, 4 Eingänge zu belegen und noch mit extra Kapseln bis auf 6 zu erhöhen. Sie können also mit 6 Leuten theoretisch aufnehmen. Es gibt aber auch von Rode Mixer beispielsweise, die besonders für die Podcast-Produktion ja, konzipiert wurden, da haben sie dann in der Regel 4 Eingänge, also können sie damit 4 Personen aufnehmen. Und das Gute daran ist, dass sie halt dieses Monitoring direkt haben. Wenn sie über den Rechner gehen, ist es so, dass sie ein verzögertes Monitoring haben. Das heißt, das, was sie sagen, kommt verzögert bei ihnen zurück. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, weil man sich selber verzögert hört. Da kriegen sie keinen geraden Satz mehr raus. Genau. Und das ist auch eine Kostenfrage tatsächlich. Also da ist man gern mal von 300 bis 800 Euro kann man da Interfaces nutzen. Das kommt darauf an, was für Vorverstärker die drin haben. Also ob die zum Beispiel laut rauschen. Sie müssen darauf achten, dass ihre Mikrofone zu den Recordern passen oder zu den Aufnahmegeräten grundsätzlich. Es kann nämlich sein, dass sie für verschiedene Mikrofone Strom brauchen, / diese Phantomspeisen, die ich vorhin angesprochen habe, die muss dann Recorder dann quasi bieten. Und ja, genau, dann müssen Sie eben schauen, was für einen Raum habe ich jetzt eigentlich zur Verfügung. So, und das ist halt wichtig, weil Sie wollen eigentlich Hall vermeiden. So, also Sie wollen keine hohen Wände, Sie wollen keine glatten Oberflächen, wie zum Beispiel ein Glastisch. Sie wollen auch keine zusätzlichen Klangkörper, zum Beispiel Besteck auf dem Glastisch. Das wollen Sie alles nicht. Oder wenn jemand eine Tasse abstellt, das hört man eben. Und da kann man halt Absorber und Diffusoren einsetzen. Muss man auch relativ gezielt machen. Wenn Sie sich einen Raum zupflastern mit so Absorbern, dann haben Sie keine Höhen mehr. Also dann hört sich alles ziemlich mumpfig an. Das wollen Sie eben auch nicht. In der Regel ist es so, wenn es ein normaler Raum ist, wenn da ein Teppich drin liegt oder grundsätzlich Polstermöbel drin stehen, wenn Vorhänge vorhanden sind, Bücherregale sind optimal, weil sie keine glatten Oberflächen haben. Und es gibt Menschen, die nehmen aus Kleiderschränken auf oder stellen Wäscheständer um sich herum auf. Ist natürlich auf der Arbeit dann ein bisschen schwieriger. Oder sie stellen eine Leiter auf und machen dort Handtücher oder Decken drüber. Alles sowas habe ich schon gesehen. Wir haben sogar ein relativ großes Projekt umgesetzt, wo die Moderatorin die ganze Zeit unter einer Leiter saß. Also der Kreativität sind die im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Sie eventuell jemanden dazuschalten wollen, dann wird die technische Hürde nochmal ein bisschen größer, weil Sie eben schauen müssen, habe ich eine Firewall? Beispielsweise kann ich überhaupt so eine Lösung machen für meinen Podcast. Und was eignet sich da? Da können Sie beispielsweise so Dinge wie Zoom nehmen, Sie können auch WebEx oder Microsoft Teams nutzen. Das Problem, was Sie dann aber haben, ist, Sie wollen jede Person in einer einzelnen Spur haben. Das heißt, Sie wollen hinterher in der Bearbeitung jede Spur einzeln bearbeiten können, weil zum Beispiel jemand gerade niest, während der andere was Wichtiges sagt. Und wenn Sie beispielsweise WebEx nutzen oder auch Microsoft Teams, dann ist es so, dass Sie alles auf einer Spur eingebrannt haben. Das heißt, das Niesen bekommen Sie nicht mehr raus. Und deswegen müssen Sie sich nach Möglichkeit vorher darüber informieren, welche Möglichkeiten Sie haben, um in getrennten Spuren nach Möglichkeit aufzunehmen. Und welche Auswirkungen das auch den Gegenüber hat. Also wenn Sie sagen, ich möchte mit Zoom aufnehmen beispielsweise, dann kann das gut funktionieren, weil da jeder mittlerweile sehr firm drin ist. Wenn Ihre Firma das aber nicht anbietet als Beispiel, dann müssen Sie eben schauen, wie kann ich das umsetzen. Ansonsten gibt es eben die Möglichkeit, das mit Studio Link zu machen. Es gibt aber mittlerweile auch Zencaster. Das können Sie sich alles mal mitschreiben. Zencaster ist so eine Plattform. Allerdings muss man sich hier, dann also eine amerikanische Firma, muss man sich die Gedanken machen, passt das mit dem Datenschutz zusammen, speichern die Daten, das sind alles solche Dinge. Ich empfehle tatsächlich immer Studio Link. Das ist eine Software, wenn man so will, die nicht installiert werden muss. Die wird gestartet und da werden keine Daten gespeichert. Und das ist relativ niedrigschwellig. Mittlerweile geht es auch so, dass Sie nur einen Link verschicken und der Gegenüber kann da draufklicken, muss dann seinen Namen eingeben, sein Gerät anschließen und dann sind Sie auch schon miteinander verbunden. Also es funktioniert auch mit jedem Browser. Zencaster zum Beispiel funktioniert nicht mit Safari-Browsern. Es gibt aber auch Riverside, kostet noch mehr als Zencaster. Also hier muss man wirklich ganz genau schauen, welche Möglichkeiten habe ich, um eine Fernschalte überhaupt zu realisieren. Sie können auch was per Telefon machen, aber das ist von der Qualität dann eher schlechter, als er denn jemand hat so eine HD-Leitung. Und jetzt sind wir schon dabei, wenn Sie jetzt in das Mikrofon gesprochen haben und das Signal verarbeitet wurde in so einem Recorder oder in so einem Interface, dann wollen Sie das ja eventuell weiter bearbeiten oder direkt am Rechner aufnehmen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Gero, der spricht da heute über Ultraschall und das würde ich Ihnen auch sehr ans Herz legen, mit Ultraschall zu arbeiten. Es gibt aber erstmal so zwei Kategorien. Es gibt kostenlos, das ist GarageBand, wenn man Apple-User ist, oder Audacity, das läuft auf allen Plattformen. Audacity ist allerdings durch einen Betreiberwechsel ein bisschen in Verruf geraten, weil da irgendwelche Daten auch gesammelt werden. Also ist das vielleicht auch nicht immer die beste Lösung, wenn man in so einem Firmennetzwerk unterwegs ist. Und dann gibt es so zahlungspflichtige Sachen. Also da können Sie Hindenburg Journalist zum Beispiel nehmen, das kostet ein bisschen was. Adobe Audition, viele Firmen haben die Adobe Suite, sprich da ist Audition direkt mit drin, also man kann das nutzen. Oder eben Reaper-Ultraschall. Das Ganze nennt man DAW. Und Ultraschall ist sozusagen eine von Podcastern programmiertes Add-on, was auf der Basis von diesem Programm Reaper läuft und ist konzipiert extra für Podcast-Aufnahmen. Hat sehr viele Möglichkeiten, damit Podcasts sehr gut aufzunehmen, aber da wird der Gero heute nochmal entsprechend was zu sagen. Und wenn Sie das dann alles aufgenommen haben, dann ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und das ist eigentlich der größte Teil. Faustregel ist bei mir, eine Podcast-Aufnahme, also in der Bearbeitung, dauert 4 bis 6 Mal so lange wie die eigentliche Aufnahme. Es sei denn, Sie machen ein Feature. Wenn Sie ein Feature haben, dann machen Sie gebaute Beiträge. Dann ist das überhaupt, also kann man das gar nicht mehr so genau bemessen, weil Sie verschiedene Aufnahmezeiten haben. Aber wenn Sie ein Interview haben, 1 Stunde, können Sie davon ausgehen, dass Sie 4 bis 6 Stunden mit der Bearbeitung damit beschäftigt sind, wenn man es ordentlich macht. Und da werden dann so Nebengeräusche rausgenommen, es werden Störgeräusche reduziert, Die ganzen Versprecher, werden rausgenommen, es wird ein bisschen Tippen reduziert, wenn man nebenbei tippt. Es muss normalisiert werden, also sprich die Audio-Levels müssen angepasst werden, dass die Hörenden nicht immer laut und leise haben. So ein Übersprechen-Effekt muss reduziert werden. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie in einem Raum sitzen und Sie sprechen in einem Mikrofon, dann wird das, was Sie sagen, auch über das Mikrofon des anderen aufgenommen. Und das müssen Sie ein bisschen reduzieren, weil das natürlich Hall erzeugt. Also sprich die räumlichen Effekte reduzieren. Und wenn Sie dann dazu kommen, irgendwie einen Beitrag zu bauen oder Sie wollen O-Ton einbinden, dann müssen Sie sich das halt erst besorgen, dann müssen Sie das da reinbauen. Es wird ein Intro eingefügt, es wird ein Outro eingefügt, es werden vielleicht eventuell noch andere Einspieler eingefügt. Also das Ganze kann sehr komplex werden und dauert dann entsprechend. Aber das ist sozusagen Teil der Post-Production. Und Teil der Post-Production sind dann eben auch solche Dinge wie Episodencover. Das sind auch so ein Punkt, den Sie sich von Anfang an direkt überlegen müssen. Sie können niemals einen Podcast veröffentlichen, ohne dafür grundsätzlich ein Cover zu haben. Das ist wichtig. Und dann ist die Frage, wollen Sie auch Episodencover? Und hier ist die Frage, lohnt sich das? Wollen Sie den Aufwand betreiben? So, oder liegt Ihnen was daran? Und es gibt mittlerweile Podcatcher, die liefern die gar nicht mehr aus. Also Apple Podcast zum Beispiel macht das eher nicht. Es sei denn, man hängt die Episodenbilder direkt an die Kapitelmarken, dann tun sie es. Spotify hingegen arbeitet immer mit Episodencovern. Also es ist quasi unterschiedlich. Aber dann hat man eben Kapitelmarken, die man machen kann. Für 15-minütige Podcasts ist das wahrscheinlich eher nicht so wichtig. Aber für längere Podcasts ist das total gut, weil ich zum Beispiel als Hörender immer gucke, okay, um welche Themen geht's? Ah, okay, da will ich reinklicken. Also wenn ich zum Beispiel Tim Pritlove höre in der Freakshow, dann schaue ich mir das an, worum geht's heute eigentlich, und höre mir dann vielleicht nur ein Kapitel an. Das heißt, ich kann sehr gezielt Podcasts hören. Ich muss auch gar keine 4 Stunden hören. Alles gesagt zum Beispiel hat keine Kapitelmarken, muss ich halt 8 Stunden hören. Und in der Post-Production finden dann auch so Dinge statt wie Shownotes. Das kann man natürlich auch schon vorher sammeln, aber häufig sprechen Gäste nochmal tatsächlich auch Dinge an, die dann einen Link benötigen oder eine Studie oder wie auch immer. Und die Hintergrundinformationen wollen sie dann auch für Hörende weitergeben. Und jetzt ist die Frage, wie geht das jetzt raus? Und das kann man entweder selber machen, wenn man im Firmennetzwerk ist, wird es schwierig, das alles selbst zu hosten. Sie haben eine IT. Deswegen empfehle ich tatsächlich Hostingdienste. Ich empfehle Let's Cast tatsächlich, weil das ein relativ lukratives Modell ist oder ein angenehmes Modell ist, Podcasts nach Downloadzahlen zu bezahlen. Podigy hingegen macht es nach Anzahl der Podcasts. Es gibt aber auch Podcaster.de, Anchor. Die müssen sich eben entscheiden, wo ihre Daten auch liegen sollen, ob in Deutschland oder in Amerika. Also es gibt verschiedenste Anbieter. Also müssen Sie hier ein bisschen den Traffic beachten. Wenn Sie sagen, ja, mein Podcast soll 100.000 Leute irgendwie begeistern, dann ist vielleicht Podigy das günstigere Modell. Als Let's Cast muss man sich mal genau durchrechnen. Sie müssen, wie gesagt, den Serverstandort ein bisschen betrachten. Also hat hier jemand Kontrolle über meine Daten, und auch den Aufwand bedenken. Also wenn Sie selber hosten, haben Sie sehr viel mehr Aufwand, als wenn Sie einen Hoster mieten sozusagen, der das alles für Sie übernimmt und den RSS-Feed auch erstellt und über den Sie dann auch alles bei den verschiedenen Plattformen und Verzeichnissen anmelden können. Und das bringt uns nochmal zu dem Punkt Verzeichnisse versus Plattform. Ich will das gar nicht so groß machen, aber Verzeichnisse sind zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts oder Feed, und Plattformen sind zum Beispiel Spotify, Podimo, Deezer oder AudioNow. For Your Ears Only beispielsweise gibt's nicht mehr. AudioNow ist RTL. Und das ist so, wenn Sie sich auf diese Plattformen begeben, begeben Sie sich auch in deren Ökosystem. Das heißt, Sie müssen dann in den allgemeinen Geschäftsbedingungen natürlich auch schauen, wie gehen die denn jetzt damit um. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Podcast ist, der bei Ihnen gut läuft, dann ist es so, dass Spotify sich vorbehält, da eventuell auch Werbung zu schalten. Und dann ist die Frage, ob Sie das wollen, ob Sie das dürfen als Firma. Und Sie haben eventuell auch so Dinge wie Kommentare. Muss ich die beobachten? Muss ich darauf eingehen? Das haben Sie beispielsweise bei Apple Podcasts, das Problem, dass Sie Kommentare haben, auf die Sie aber eigentlich nicht eingehen, weil Sie darauf nicht antworten können. Sie wissen nicht, wer es geschrieben hat. Aber das ist für viele Firmen tatsächlich nochmal ein Problem, weil Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, beispielsweise mit solchen Kommentaren nachzugehen. Und was sie haben ist, sie haben sehr gute Statistiken bei so Plattformen, vom Alter über Herkunft, das können sie alles sehr genau auslesen. Das haben sie bei ASS-Feeds eher nicht. So, und da gibt es einen Standard, das ist der IAB-Standard, der sich so ein bisschen annähert bei den freien ASS-Feeds. Aber sie haben einfach ja wenig Einsicht in die eigentlichen Daten, wer jetzt sozusagen ihren Podcast hört. Das bieten Plattformen natürlich sehr viel mehr, weil die ihr eigenes Ökosystem haben. Allerdings gibt es dann eben auch Verdienstmöglichkeiten. Also man kann bei Podimo beispielsweise auch über Abrufzahlen für Downloads quasi auch Geld bekommen, wenn man das möchte. Und man muss aber auch eben die Lizenz beachten. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, ich veröffentliche meine Podcasts beispielsweise unter den Creative Commons und irgendjemand klaut Ihren Feed zum Beispiel und packt ihn bei Podimo rein, dann ist und ja, macht es nicht mehr frei zugänglich, dann steht es sozusagen nicht mehr unter die Creative Commons. Eigentlich macht sich Podimo dann sozusagen strafbar, aber Sie müssen das natürlich im Auge behalten. Genau, also das war's im Grunde genommen. Ein schneller Ritt durch die Podcast-Landschaft, wie das jetzt alles geht. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Verbesserungen? Nein.
Ich habe mal in den Chat einen Link reingepackt von der Website sendegate.de. Genau. Da hat es eine sehr schöne Community. Das ist alles Non-Profit, was da drin ist. Das heißt, da kann man Fragen stellen. Aber es ist eben kein Profi-Support. Das heißt, da hört sich dann die Frage schon etwas friedlicher an. Aber die sind sehr, sehr hilfreich dort. Und da gibt's Hardware-Informationen, also Headsets oder Recorder, dann Infos über StudioLink, diese Remote-Aufnahmesoftware, und alles Mögliche wird da diskutiert. Also da gerne drin umschauen. Wenn man mitschreiben möchte, legt man sich einen User an. Das wäre auch so eine Empfehlung von meiner Seite, wenn man ein bisschen schmökern und studieren möchte.
Genau, würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Da sind auch viele Bastellösungen drin. Also Sendegate ist ein Forum von Podcastern und da sind auch die Entwickler von Ultraschall und von StudioLink mit dabei. Dort bekommt man auch immer Hilfe, das ist absolut gar kein Problem, die sind auch sehr schnell. Man begibt sich da aber auch in eine Welt, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, so ein bisschen so eine kleine Nerd-Welt. Aber man lernt Podcasten von der Pike auf und deswegen kann ich das tatsächlich nur unterstützen, diese Aussage. Sendegate ist auf jeden Fall eine der besten Quellen, die man fürs Podcasting haben kann.
Ja, genau. Also wer da in Sendegate mal reinschaut, der wird sehen, dass viele Starter mit dabei sind und ihre Starterfrage stellen. Das setze ich jetzt mal gegen die Formulierung Nerds, weil man kann mit den Leuten wirklich gut reden. Das ist natürlich auch klar, wenn die Leute sich mit Podcasts beschäftigen, dann kann man sich mit denen verbal auch gut austauschen. Also da ist die Hemmschwelle recht niedrig.
Genau.
Ich habe noch eine Frage.
Gerne.
Hier ist der Udo. Danke erstmal. Wie würdest du einen Testbetrieb empfehlen, wenn ich das erste Mal meine allererste Folge aufnehme, die mal irgendwo hochlade? Lege ich mir dafür einen Test-Podcast an, den ich danach wieder kille? Oder wie würdest du die allerersten Schritte machen?
Mhm. Wenn du beispielsweise Let's Cast als Hoster nimmst, dann ist es so, dass du das alles hochladen kannst und du kannst diesen Feed dann Leuten mitteilen, die jetzt mal reinhören sollen beispielsweise. Und du kannst es theoretisch auch schon bei Apple Podcast listen. In der Regel ist es so, es sucht halt niemand. Es sei denn, da sind jetzt irgendwelche Schlagwörter drin, die irgendwie total durch die Decke gehen. Du kannst aber auch, wenn du diesen Podcast jetzt eingestellt hast bei Let's Cast, dann hast du diesen Feed. Und diesen Feed, den kann man manuell in den Podcatchern eintragen. Und dann ist das sozusagen bei den Leuten gelistet, ohne dass du auf irgendeiner Plattform irgendwo gelistet bist. Das heißt, du kannst gezielt den Leuten die Möglichkeit geben, das zu hören. Und Let's Cast bietet auch die Möglichkeit, den Feed mit einem Passwort zu belegen. Also du kannst auch sagen, ich möchte nur ausgewählten Leuten diesen Podcast zur Verfügung stellen. Und dann kannst du das mal testen. Genau. Du kannst aber auch sagen, ich habe hier eine MP3, ich habe eine Audiodatei, die schicke ich jetzt einfach mal rum und frage mal nach, wie die Leute das finden. Das geht halt auch. Also sie müssen nicht das so mit einem Feed machen. Das Problem, was du halt hast, ist, wenn du es mehreren Leuten zur Verfügung stellen willst, dann musst du es tatsächlich auf einer Plattform anmelden. Also bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Dann bist du erstmal erreichbar für alle.
Mhm. Okay, hey, danke, sehr wertvoll.
Es ist 45. Ich bedanke mich bei allen. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich gerne. Wir können gerne noch nachher nochmal schnacken. Ich bin irgendwie auf jeden Fall bis 15 Uhr da. Ich bin allerdings bei der 16 Uhr Session nicht mehr dabei, um diese Session irgendwie zusammenzutragen. Wenn sich irgendjemand von euch bewogen fühlt, das nachher zu machen, wäre das total lieb. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch einen super geilen Tag.
Dankeschön, ebenfalls. Danke. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Ja.